Alle, die ich hier sehen kann und alle, die oben sitzen und die zu Hause sind, die ich nicht sehen kann. Schön, dass ihr alle dabei seid. Das Thema heute ist verfolgt um Jesu Willen. Und wir betrachten dazu einfach weiter das Matthäus-Evangelium, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und bevor wir anfangen, möchte ich auch gerne noch einmal beten. Denn genug kann man nie beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass du der Vater des Herrn Jesus und unser Vater bist und wir zu dir kommen dürfen im Gebet, dass wir hier vor dir sind und von dir dein Wort empfangen dürfen. Danke, Herr, dass du in der Vorbereitung dabei warst und dass du durch dein Wort sprichst zu jeder Zeit. Danke, Herr, dass du auch durch schwierigere Passagen sprichst. Und ich möchte dich bitten, dass du mit uns redest heute, dass du die Worte schenkst, die gesagt werden müssen. Und ich bitte dich besonders darum, dass das, was von mir kommt und nicht von dir kommt, dass das zu Boden fällt und vergeht. Und dass deine Worte in den Herzen hängen bleiben und dass wir dich mehr erkennen dürfen. Und dass wir auch uns selbst mehr erkennen dürfen und sehen können und müssen, wie sehr wir dich brauchen, wie sehr wir von dir abhängig sind. Danke, dass es uns hier in Österreich sehr gut geht, dass wir uns hier so treffen können. Danke, dass du es ermöglichst. Lehre uns die Zeit nutzen zu deiner Ehre und schenk, dass der Gottesdienst zu deiner Ehre weiter fortlaufen darf. Gepriesen sei dein Name. Amen. Also ich bin sehr dankbar für die Musik. Die war sehr passend. Und ich finde es fast schade, dass wir nicht alle Lieder nochmal singen nach der Predigt. Das ist eine gute Antwort wäre. Er sagt, schauen wir mal, passt. Jesus steht vor seinen Jüngern und er sendet sie aus in verschiedene Städte und Örter, um dort das Reich Gottes zu predigen und zu Buße aufzurufen, also zur Umkehr aufzurufen. Zuvor hatte Jesus selbst über einen längeren Zeitraum hinweg das Reich Gottes gepredigt. Er hatte Wunder getan, er hat Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt und zur Buße aufgerufen, die Menschen darauf hingewiesen, dass sie zu Gott kommen sollen. Und umso aufregender muss es jetzt für die Jünger gewesen sein, dass Jesus jetzt da steht und sagt, ich sende euch aus und ihr werdet Dämonen austreiben und ihr werdet Kranke heilen und ihr werdet vom Reich Gottes predigen und zur Buße aufrufen. Also das muss ja wirklich gewaltig gewesen sein. Ich stelle mir das jetzt vor, wenn ich jetzt einer der Jünger gewesen wäre und Jesus dort in diesem Zeitpunkt das so gesagt hätte, da kommt die Aufregung hoch. Und da sieht man dann auf einmal, da steht man dann und dann denkt man, jetzt ich darf in dieser gleichen Autorität wie Jesus auftreten und predigen. Und plötzlich sagt Jesus in dieser Aussendung hinein etwas Seltsames. Etwas, das gar nicht so sehr reinpasst, etwas, das etwas befremdlich wirkt. Vielleicht hat es die Jünger verunsichert. Mich hätte es wahrscheinlich verunsichert, wenn ich damals da gestanden wäre. Es handelt sich um den ganzen Rest des 10. Kapitels. Wir betrachten heute nur einige Verse dieses 10. Kapitels, die Verse 17 bis 25. Und ich möchte gerne die Verse mit euch vorher durchlesen, bevor wir dann einsteigen in diesen Text. Und ich möchte euch wieder bitten, dazu aufzustehen, wenn ich sie für euch vorlese, damit wir wieder neu uns immer daran erinnern, dass Gott selbst spricht, wenn sein Wort vorgelesen wird. Und ja, man könnte es jedes Mal machen, wenn wir die Bibel lesen im Gottesdienst. Aber wir machen es jetzt dieses Mal. Und ich lese die Verse 17 bis 25 aus Kapitel 10. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere, denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Der Jünger ist nicht über den Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Danke. Dieser Text in dem Zusammenhang ist harter Tobak. Indem Jesus hier sagt, dass Verfolgung kommt, macht er diese Aussendung der Jünger auf einmal zu einem gefährlichen Unterfangen. Er redet von Gericht, von Auspeitschung, von Auslieferung, von Ausharren bis zum Ende, von Verfolgung und von Hass. Und später im Verlauf dieses Kapitels redet Jesus sogar davon, dass er nicht gekommen ist, um Frieden zu bringen, sondern um das Schwert. Und dass das Nachfolgen bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Das widerspricht scheinbar dem Verkünden des Reiches Gottes. Ja, die Pharisäer, die mochten Jesus zwar nicht besonders, einige hassten ihn sicher und er hatte bereits manche Auseinandersetzung hinter sich, aber dass es so schlimm sein sollte, für Jesus in die Städte und Orte Israels zu gehen und das Reich Gottes zu verkündigen, das klingt fast ein bisschen dramatisch, oder? Und aus den Parallelberichten von Markus und Lukas wissen wir auch tatsächlich, dass nicht wirklich was passierte von all dem, sondern die Jünger kommen zurück und erzählen Jesus, wie sie gepredigt haben, was sie gepredigt haben und wie sie Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt haben. Also wieso sagt Jesus das hier? Wieso ist dort diese Warnung, bevor Jesus seine Jünger aussendet, um in den Städten zu predigen? Und noch ein bisschen seltsamer wird es, wenn man bedenkt, was er gerade zuvor gesagt hat. In Vers 5 und 6 sagt er ja zu den Jüngern, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zum Haus der verlorenen Schafe, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und jetzt sagt er in unserem Text, dass sie vor Fürsten und Könige geschleppt werden, damit sie sowohl Juden als auch Heiden Zeugnis sind. Gut, natürlich könnte man das erklären, indem man sagt, Jesus hat gesagt, ihr sollt nicht zu den Heiden gehen, aber vor die Heiden geschleppt werden ist was anderes. Kann man sagen, aber eigentlich sagt Jesus klipp und klar, ihr sollt jetzt nicht den Heiden Zeugnis geben. Und hier sagt er, ihr werdet den Heiden Zeugnis geben. Es passt nicht ganz, es wirkt seltsam, es wirkt so, als ob es nicht dorthin gehört. Und dennoch steht es da und das ganz bewusst. Denn eines, da können wir sicher sein, wenn es in Gottes Wort steht, dann steht es genau dort an der richtigen Stelle, wo es steht und es ist kein Wort umsonst. Keines von Gottes Worten ist falsch platziert oder sinnlos. Matthäus hat in seinem Evangelium das große Anliegen, allen Menschen zu zeigen, vor allem den Juden zu zeigen, dass Jesus wirklich der Messias ist, der Gesalbte, der versprochene Erlöser Israels, der im Alten Testament an vielfacher Stelle vorhergesagt wurde. Und das beweist Matthäus in seinem Evangelium sehr eindrücklich und sehr großartig. Immer und immer wieder werden alttestamentliche Bezüge eingestreut. Matthäus zeigt aber eine andere Sache auch immer wieder. Und das ist, dass das Reich Gottes, das durch den Gesalbten Gottes, durch den Messias gebracht werden soll, ganz anders kommt, als die Menschen es erwartet haben. Der Messias handelt ganz anders, als die Juden es erwartet haben. Und das Reich, das der Messias bringt, ist auch ganz anders, als die Juden es erwartet haben. Und das zeigt Matthäus immer wieder. Und das zeigt er auch hier sehr eindrücklich in dieser Passage, in der er sie hier anführt. Dort, wo Jesus es gesagt hat, anders als Lukas und Markus. Lukas und Markus lassen diesen ganzen Teil aus und fügen das an späterer Stelle ein. Wahrscheinlich hat Jesus das mehrfach gesagt. Es gibt immer wieder Stellen, wo Jesus darüber gesprochen hat. Jesus ist anders als erwartet. Und das wird auch dadurch verstärkt, durch das, was wir weiter im Matthäus-Evangelium lesen, wenn diese Anweisung vorbei ist, nämlich Kapitel 10. In Kapitel 11, da lesen wir weiter von Johannes dem Täufer, der in der Zwischenzeit eingekerkert ist und fragt, ob Jesus wirklich der Messias ist. Johannes, das war der, dessen einzige Aufgabe darin bestand, den einen vorherzusagen und für diesen einen Mann Gottes, für den Gesalbten, für Gott selbst den Weg zu bereiten. Und wenn einer von den Menschen wusste, dass Jesus der Messias ist, dann war es Johannes. Und hier lesen wir an dieser Stelle, dass selbst Johannes Zweifel hatte. Bist du wirklich der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus handelt anders als erwartet und das Reich Gottes kommt anders als erwartet. Das Reich Gottes ist nämlich nicht schlagartig gekommen und es kommt auch jetzt nicht schlagartig, sondern stückhaft. Und warum Gott das so tut, das hat viele Gründe, wovon wir die meisten wahrscheinlich in dem jetzigen Leben niemals begreifen werden. Das Warum ist auch heute nicht das Thema. Wir können gerne im Nachhinein darüber reden, was ich noch glaube und was andere vielleicht denken, warum das so ist. Heute soll es nur darum gehen, dass es so ist, dass das Reich Gottes nicht schlagartig kommt. Für die Jünger war das oft kaum nachvollziehbar, obwohl Jesus es zeitweise sehr deutlich gesagt hat, so deutlich, dass man es kaum deutlicher hätte sagen können. Und auch hier in seiner Aussendung zeigt Jesus, dass das Reich anders kommt. Denn diese zweite schwierige Teil dieser Aussendung bezieht sich über die erste Aussendung der Jünger hinweg auf die endgültige Aussendung der Apostel. Als Jesus nämlich am Ende des Matthäus-Evangeliums sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Jesus sendet sie also nicht nur jetzt aus, um zu predigen und Wunder zu tun. Nein, er bereitet sie bereits hier darauf vor, dass die eigentliche endgültige Aussendung den Rest ihres Lebens umfassen wird, weil das Reich Gottes den Rest ihres Lebens und das Leben vieler weiterer Generationen von Christen umfassen wird. Und tatsächlich werden die Apostel all das, was Jesus hier in diesem Text prophezeit, erleben. Petrus, Paulus und die anderen waren vielfach vor Gerichten. Sie wurden verprügelt und ausgepeitscht. Sie waren vor Fürsten, ja, sie waren sogar vor Königen. Paulus war vor König Agrippa. Sie haben sowohl vor Juden als auch vor Heiden Zeugnis geben können von der Größe und Gnade Gottes. Und auch Flucht war ein regelmäßiger Bestandteil ihres Lebens. Durch die erste große Fluchtwelle vieler Christen kam es überhaupt zur Ausbreitung des Evangeliums über den ganzen Kontinent. Jesus warnte sie also hier nicht zuerst vor dem, was bei der ersten kleineren Aussendung passieren würde, sondern vor dem, was später kommen würde, was im Laufe des gesamten Bauens des Reiches Gottes kommen würde. Und in all dem bewahrheitete sich die Aussage, die Jesus zum Schluss unseres Textabschnittes macht. Der Jünger ist nicht über den Meister, noch der Knecht über seinen Herrn. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt heute. Jesus war nämlich nicht nur der, der sie ausgesandt hat, sondern er war auch der, der den Jüngern in allem vorausgegangen ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen schiebe ich ihn hier ein, bevor wir zum dritten Punkt kommen. Es ist vielen bekannt, dass Jesus die Aussage, der Knecht sei nicht höher als sein Herr, bei der Fußwaschung gebracht hat. Vor dem letzten Abendmahl hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat sich erniedrigt und diese schmutzige Aufgabe erledigt, die normalerweise nur Sklaven erfüllten, um zu zeigen, dass auch wir uns gegenseitig so dienen sollen und dem Herrn natürlich. Und Jesus sagte diese Aussage auch im Zuge von Verfolgung. In Johannes 15, Vers 20 zum Beispiel sagt er, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Er erinnert hier an das Abendmahl. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Wer ihm nachfolgt, der wird genauso wie er verfolgt werden. Oder so wie Jesus in unserem Text hier sagt, ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Jesus ist uns vorausgegangen im Dienst. Er ist uns auch vorausgegangen in der Verfolgung. Und er ist uns vorausgegangen in allem Leid. Was er den Jüngern in diesem Abschnitt voraussagt, was ihnen passieren wird, das ist ihm selbst alles zugestoßen. Er hat alles zuvor getragen und ertragen. Jesus wurde zuerst von den Menschen den Gerichten ausgeliefert. Zuerst dem jüdischen Gericht, dem Sanhedrin. Und dann dem weltlichen Gericht vor Pilatus. Er wurde zuerst von Juden geschlagen und angespuckt, von Römern ausgepeitscht und gegeißelt und von allen verhöhnt, verspottet und gequält. Er wurde zuerst vor Fürsten und Könige gebracht, vor dem Hohepriester Kaiphas, vor König Herodes, vor dem Statthalter Pilatus und hat dort Zeugnis über die Wahrhaftigkeit seines Wortes und seiner selbst ablegen können, indem er nichts sagte vor Herodes oder indem er es sprach vor Pilatus. Er wurde zuerst durch die Kraft Gottes im Geist geführt und geleitet. Und er hat zuerst ausgeharrt bis zum Ende. Er wurde gekreuzigt, getötet. All unsere Sündenschuld lag auf ihm, als er dort am Kreuz hing und unsere Strafe mit seinem Blut bezahlte. Er hat den Tod auf sich genommen, damit jeder, der an ihn glaubt, leben kann. Und er ist zuerst auferstanden. Er ist als Erster auferstanden, der Erstgeborene unter den Toten, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben kann, so wie er. Er ist den Jüngern in allem vorausgegangen und schlussendlich sind der Überlieferung nach auch 11 der 12 Apostel ebenso wie er hingerichtet worden. Und ich bin davon überzeugt, dass sie ebenso wie Jesus auch auferstanden sind und in der Herrlichkeit ihn anbeten. Aber Jesus ist nicht nur für seine Jünger vorausgegangen, sondern auch für uns. Auch wir haben in seinem Blut die Erlösung. Auch wir sind gerettet, wenn wir an ihn glauben. Und auch wir haben das ewige Leben, wenn wir unsere Sünden bekennen und ihn als Herrn und Retter und als Gott annehmen. Denn so steht es geschrieben, jeder, der glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Jesus ist also auch uns vorausgegangen, jedoch nicht nur in der Erlösung, sondern auch im Leid und in der Verfolgung. Und in unserem Text in Vers 23 sagt Jesus nämlich, dass das Fliehen in alle Städte Israels nicht fertig sein wird, bis der Sohn des Menschen wiederkommt. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Das heißt, wir warten immer noch auf seine Rückkehr auf dem Himmel, so wie die Apostel vor uns und so wie er es versprochen hat, dass er wiederkommen wird. Noch sind wir hier auf der Erde und sehen und schauen zu, wie das Reich Gottes sich immer weiter ausbreitet, so wie er es gesagt hat, als Stückwerk. Noch stehen wir weiterhin in dieser Spannung, dass Jesus zu uns gesagt hat, dass Jesus gesiegt hat und die Herrlichkeit und das Leben bei ihm zu finden sind, zugleich aber um uns herum Leid, Verfolgung, Schwierigkeit und Not passiert. Immer noch ist Jesus ganz anders, als viele Menschen erwarten. Vielleicht auch als wir oder viele von uns es erwarten. Und trotz seiner Macht und seiner Herrschaft geschieht immer noch viel Leid, viel Verfolgung und viel Not. Und trotz seines Sieges ist es uns Christen immer noch gegeben zu leiden. Denn der Knecht ist nicht höher als sein Herr, wie dem Meister, so auch dem Jünger. Und darüber möchte ich im dritten Punkt ausführlicher mit euch nachdenken. Und das ist auch der Hauptpunkt der Predigt. Jesus hat auch uns durch die Bibel diese Worte gegeben. Auch auf uns trifft es zu, denn auch wir stehen in diesem Befehl, die Völker zu Jüngern zu machen, sein Wort zu verkündigen, sein Reich zu bauen nach seiner Gnade und nach seinem Willen. Auch uns gilt diese Warnung, aber auch Ermutigung. Denn ich habe bisher nur von Warnung gesprochen, aber es steckt enorm viel Ermutigung in diesen Versen auch. Und deswegen möchte ich mit euch die Verse in diesem dritten Teil ausführlicher im Blick auf die Gemeinde Gottes, auf uns und auf alle Christen weltweit anschauen. Und natürlich ist das ein großes Unterfangen, alle Christen weltweit. Es wird in vielen Belangen zu kurz kommen, aber ich hoffe, dass die Predigt uns alle trotzdem ermutigt und stärkt in ihm. Schauen wir uns die ersten zwei Verse an, Verse 17 und 18. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Königen wird man euch führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Zuvor hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Und daran schließt jetzt diese Warnung an, hütet euch vor den Menschen. Und das sind sehr eindrückliche Worte. Und sie scheinen mit unseren Erfahrungen eigentlich oft nicht übereinzustimmen. Ja, es mag sein, dass wir Menschen kennen, denen man nicht vertrauen kann, aber wenn ich jetzt nur von mir spreche, ich kenne sehr viele liebe Menschen, die ich sehr schätze und denen ich vertraue, sowohl Christen als auch Nichtchristen. Aber ich glaube nicht, dass Jesus hier meint in diesen Versen, dass wir jeden einzelnen Menschen mit Argwohn begegnen sollen. Vielmehr sollen wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wir sollen Gastfreundschaft üben, wir sollen der Welt ein gutes Zeugnis sein. Vor allem den Geschwistern im Glauben, in Liebe entgegenkommen und den Nichtchristen die offenbarte Liebe Gottes zeigen, in Wort und in Tat. Aber in all dem dürfen wir eines nicht aus den Augen verlieren, die Welt hasst Jesus. Und das ist eine schwierige Wahrheit. Die Welt hasst Jesus und sie hasst auch seine Nachfolger. Auch wenn es oftmals nicht so ersichtlich ist, vor allem für uns hier im Westen nicht. Wir haben hier einen kulturellen und gesellschaftlichen Vorteil, weil unsere Gesellschaft immer noch sehr stark auf christlichen Werten aufgebaut ist. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Im aktuellen Heft von Open Doors kann man lesen, wie Christen allein aufgrund ihres Glaubens in Indien verhaftet werden, eingesperrt werden, vor Gericht geschleppt und übervorteilt werden. Dort sind die Feinde im Hinduismus sehr, sehr stark. Die Christen dort wissen nicht, welchen Menschen sie vertrauen können. Gute Freunde von früher zeigen die Christen dort gerne an, wenn sie von ihrer neuen Bekehrung erfahren. Und das ist in vielen islamischen Ländern heute auch nicht anders. Jetzt, wo die Taliban in Afghanistan die Herrschaft übernommen hat, sind viele Christen in den Untergang gegangen. In den Untergrund. Das Christentum wird niemals untergehen, denn wir haben einen Gott, der siegt. Aber sie sind in den Untergrund gegangen und Pastoren müssen davon ausgehen, dass sie jederzeit gefangen genommen oder sogar hingerichtet werden können. Und auch in unseren westlichen Ländern gibt es schon seit einigen Jahren immer wieder Fälle, wo Christen aufgrund ihres Glaubens vor Gericht gezerrt werden. Aber in all dem ist es uns Christen möglich, das Evangelium weiterzugeben. So wie Jesus vor Pilatus seine Königsherrschaft bestätigte und Paulus vor Agrippa das Evangelium erklärte, so stehen in der Geschichte von damals bis heute immer wieder Christen ihren Widersachern zum Trotz da und dürfen das Evangelium weitergeben, dürfen den Glauben an Christus bezeugen und sind allen Menschen ein Zeugnis Gottes. Verse 19 und 20. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Dieses Zeugnis, das die Christen weltweit über die ganze Geschichte hinweg abgegeben haben und immer noch abgeben, das kommt nicht aus ihnen selbst, das kommt nicht aus uns selbst heraus, sondern aus dem Geist Gottes, der in jedem wiedergeborenen Christen lebt und wirkt. Und das ist für uns ein gewaltiger Trost. Das ist eine starke Ermutigung zu wissen, dass er der Allmächtige uns mit seinem eigenen Geist versiegelt hat und uns durch seinen Geist in alle Wahrheit leitet und uns beisteht und uns die Kraft schenkt und die Worte und all das, was wir brauchen in der jeweiligen Situation. Wir wissen nicht, was wir in einer solchen Situation sagen sollen. Und ich denke, dass die meisten von uns gar nicht wissen, wie wir überhaupt in einer solchen Verfolgungssituation reagieren würden. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, was ich tun würde, wenn ich in China wäre oder in einem islamischen Land oder in Indien oder in Nordkorea oder in all den anderen Ländern, wo viel Verfolgung stattfindet. Aber eines weiß ich. Ich weiß, dass der Herr mir durch seinen Geist das gibt, was ich brauche in dieser Situation. Ich weiß, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauche, was ich sagen muss, um Zeugnis zu geben und ihm treu zu sein in dieser Situation. Und ich muss auch gar nicht so weit gehen, dass wir jetzt dieses Land Österreich, in dem es uns gut geht, mit den stark verfolgten Ländern gleichsetzen. Wer weiß, wie lange wir noch die Inhalte unseres Glaubens straffrei weitergeben können. Wie lange noch dürfen wir über die Schöpfungsordnung Gottes, über Mann und Frau reden, ohne dass wir darüber den Mund verboten bekommen? Wann auch immer es passiert, was auch immer passiert, eines dürfen wir wissen. Jesus ist da und sein Geist ist in uns wirksam. Und in Lukas sagt Jesus dazu, und er sagt das so schön in Lukas, deswegen habe ich das mit reingenommen, dass die Verfolgung uns Gelegenheit zum Zeugnis geben wird. Und so nehmt euch nun zu Herzen. Vielleicht kann man die Folie auch auf den Beamer geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben. Nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr euch eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen, noch widerstehen können. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht gewaltig? Ist es nicht ein Trost zu wissen, dass Gott uns beisteht, dass Jesus das hier verspricht? Und vielleicht denkst du jetzt, wie kann das ein Trost sein, dass der Heilige Geist uns die Worte gibt, wenn ich schon vor Gericht stehe? Worin liegt denn der Trost, wenn Gott uns dann beisteht, wenn er uns vorher hat gefangen nehmen lassen? Er hat uns ja nicht vor dem Schicksal der Gefangenschaft bewahrt. Ich weiß nicht, ob du dir die Frage stellst. Falls du dir die Frage stellst, dann möchte ich zurückfragen, worum geht es denn wirklich? Worauf kommt es an? Auf das Jetzt oder auf die Ewigkeit? Wenn wir jetzt durch unser Leid den Menschen um uns herum zum Zeugnis sein dürfen und das vielleicht so die einzige Möglichkeit ist, durch die Menschen Jesus hören oder sehen können, ist es dann nicht alles wert? Und es ist immer so ermutigend, die Berichte der Karmelmission zu lesen, wo Christen genau das erleben, dass sie Zeugnis sein dürfen, weil sie verfolgt werden. Wenn Jesus sein eigenes Leben für das Wohl der vielen nicht achtete, sondern für uns alle opferte und den Zorn Gottes ertrug, können wir dafür das Leben weniger nicht den Zorn der Menschen ertragen? Und darin liegt ja die Ermutigung und der Trost, dass wir genau das nicht alleine machen müssen. Jesus trug unsere Schuld, er trug unsere Sünde alleine. Er ertrug die Strafe Gottes bis zum Äußersten alleine. Er war sogar verlassen vom Vater. Er starb allein. Doch wir sind nicht allein. Wir sind nie allein, sondern Gott selbst, der Geist unseres Vaters ist es, der durch uns redet. Und der Vater selbst ist es, der uns beisteht. Und Jesus selbst sagte, dass er bei uns sein werde bis ans Ende. Und er ist es ja, der den Tod besiegt hat und dem wir gehören für das ewige Leben. Und wenn Gott selbst, der dreieinige Gott, bei und in und für uns ist, ja, wie könnten wir dann nicht Trost und Mut schöpfen? Nichts, wirklich nichts, gar nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und er ist es, der uns die Worte gibt, die wir sagen müssen, wenn wir vor Gericht oder vor Könige oder Fürsten oder Bürgermeister oder was auch immer geschleppt werden. um unseres Glaubens willen, wohlgemerkt. Wenn ich ein Auto klaue, dann schaut das anders aus. Vers 21 bis 22. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Hierin sehen wir noch einen Grund, weshalb es so ermutigend und tröstlich ist zu wissen, dass der Heilige Geist uns beisteht. Denn Jesus hat hier bewusst gesagt, dass der Geist unseres Vaters es ist, der durch uns spricht. Hier lesen wir davon, dass ein Bruder den anderen ausliefern und ein Vater sein Kind ausliefern wird. Menschliche Väter können täuschen. Menschliche Väter können zum Fallstrick werden, aber unser himmlischer Vater niemals. Wenn alles um uns herum zu zerfallen droht, so bleibt doch der Unveränderliche treu. Wenn alles andere oder wenn alle anderen in unserer Umgebung sich gegen uns aufgrund unseres Glaubens auflehnen, sollte das mal bei uns passieren, so wie es in anderen Ländern jetzt schon passiert, bleibt doch der Fels und das Fundament unseres Glaubens fest und bestehen. Unerschütterlich ist unser Herr. Im letzten Rundbrief der Karmelmission war von einem jungen Mann die Rede, der zum Glauben an Jesus kam, sich jedoch sehr hüten musste, dass seine Familie nicht darauf kam. Er las die Traktate unter der Bettdecke in der Nacht mit dem Licht seines Handys, damit keiner sah von seiner Familie, dass er christliche Bücher las. Ein Freund von mir, der muslimisch aufgewachsen ist und zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, hat keinen Kontakt mehr mit seinen Eltern. Und er ist enterbt und wehe ihm, wenn er nach Hause kommt. Familien werden entzweit, weil bisher Ungläubige auf einmal zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und das ist eine traurige Wahrheit. Aber sie ist nicht unerwartet, denn Jesus hat es vielfach vorhergesagt. Denn so wie die Welt ihn hasst, hasst sie auch seine Nachfolger, die Christen. Und das ist etwas, das wir uns wirklich zu Herzen nehmen sollten. Das muss uns bewusst sein. Es geht im Glaubensleben nicht darum, dass alle Menschen uns gern haben. Es geht nicht darum, dass jeder uns liebt. Wir sollen alle lieben, ja. Aber es sollte nicht unser Anliegen sein, dass alle uns lieben. Und das ist für viele Kirchen schon ein Fallstrick und ein Stolperstein geworden. Es ist ein Irrglaube zu meinen, dass Christen beliebt sein sollen. Ja, ich weiß, es steht über die erste Gemeinde geschrieben, dass sie angesehen war beim ganzen Volk. Aber es steht auch über die erste Gemeinde geschrieben, dass sie nur kurz darauf vertrieben wurde in alle Ecken und Enden der Welt. Die Welt liebt Jesus nicht, denn Jesus ist heilig und er ist gerecht und er ist Gott. Und er zeigt den Menschen auf, dass sie Sünder sind. Er zeigt uns auf, dass wir unrein sind und dass wir verloren sind ohne ihn. Er zeigt uns auch einen Weg der Rettung, der Gnade und der Erlösung, Frieden und Ruhe für die Seele, Trost und Stärke in der Not. Er zeigt uns vieles und er gibt uns so viel Wunderbares. Aber eben, Jesus ist Gott und damit heilig und abstoßend für alles Unheilige. Wer nicht an ihn glaubt, ist bei biblischer Definition zuerst ein Feind Gottes und kein Freund. Ich hatte einmal ein Gespräch mit einer lieben Frau, die ich sehr mag. Und sie war sehr davon überzeugt, dass sie in den Himmel kommt, weil sie alles getan hat, was sie tun müsste. Ich bin mit ihr dann Römer 3 durchgegangen und habe ihr aufgezeigt, anhand der Schrift, dass wir alle Sünder sind, dass keiner gerecht ist, dass keiner in den Himmel kommt und dass wir es nicht können, uns den Weg in den Himmel verdienen, sondern dass wir die Vergebung unseres Herrn Jesus brauchen. Und sie wurde sehr, sehr wütend. Der Hass gegen Jesus ist groß und sitzt tief im stolzen Herzen der Menschen. Der Mensch ist so stolz, dass er lieber an einen Gott glaubt, bei dem er sich den Himmel selber verdienen muss, als dass er an einen gnädigen Gott glaubt, der für ihn im Sohn am Kreuz gestorben ist. Aber genau deswegen starb der Sohn für uns, weil wir Sünder brauchen und weil wir die Vergebung brauchen. Die Welt hat ihn zuerst gehasst und sie wird auch uns hassen. Das heißt jetzt nicht, dass wir rumgehen sollen und schauen müssen, dass wir uns möglichst unbeliebt machen. Es gibt Christen, die an jeder Ecke Verfolgung erleben. Ich kenne einige solche. Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt nicht per se ausschließen, aber ich bin mir nicht sicher, dass das immer Verfolgung ist, wenn man immer und bei jedem unbeliebt ist. Vielleicht ist es auch was Persönliches. Wir sollen den Menschen genauso dienen und lieben. Wir sollen nicht gehasst werden um unseretwillen, sondern wenn, dann um des Herrn willen und dann um seiner Wahrheit willen. Das ist Ausharren bis zum Ende. Denn der Sieg und das Gericht sind bei Jesus. Vers 23. Wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Als ich ein junger Teenager war, da war ich felsenfest davon überzeugt, wenn Verfolgung kommt, dann werde ich standhaft bleiben und jedem Menschen zeigen, wer Christus ist und wenn ich dafür sterben muss. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass wir als Christen die Stellung halten und jedem Sturm über uns stoisch hergehen lassen. Es mag sein, dass Gott uns dazu berufen hat. Es mag sein, dass er uns berufen hat, zu bleiben bis zum bitteren Ende. Im letzten Heft von Open Doors ist ein Bericht von einem christlichen Ehepaar, wo der Mann überzeugt war, dass er in diesem Dorf bleiben musste und darüber umgebracht wurde. Und seine Frau evangelisiert weiter, denn sie ist auch davon überzeugt vom Herrn, sie muss dort bleiben. Es kann sein, dass der Herr dazu beruft, trotz Verfolgung zu bleiben. Aber es mag auch sein, dass die Flucht notwendig ist. Gerade in Afghanistan liest man jetzt sowohl von Christen, die umso entschlossener sind zu bleiben, als auch von Christen, die untertauchen und fliehen oder auf der Flucht sind. Biblisch gesehen ist keiner von beiden in Unrecht. Beide handeln richtig. Ob ihr Handeln, das Bleiben oder das Fliehen vor Gott richtig ist, das weiß nur er. Aber gerade die Flucht ermöglicht es ja auch, dass das Evangelium weitergetragen werden kann. Und so wie die ersten Christen durch Verfolgung genötigt eine viel größere Fläche abdeckten, so handelt der Herr nach wie vor in seiner Gnade und Weisheit, die die unsere so viel mehr übersteigt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Fliehen ein geistliches Privileg ist, aber der Herr verwendet auch das, denn am Ende geht es um ihn und um sein Reich. Bis der Herr wiederkommt, sind noch viele Seelen zu erreichen, viele Menschen anzusprechen. Und so viele gehen verloren ohne das Zeugnis unseres Herrn. Vers 24 und 25. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Ja, wir sind nicht über dem Meister. Wir sind nicht über unseren Herrn. Wenn Jesus verfolgt, geschlagen, ausgepeitscht, angespuckt, verspottet, getreten, ausgelacht, verhöhnt, verurteilt und hingerichtet und getötet wurde, wie viel mehr sollten wir dann nicht auch damit rechnen und bereit dafür sein, dass es uns passieren kann? Die Apostel haben es erlebt und die meisten der Christen aller Zeiten bis heute und auch heute erleben das. Lasst uns dem Herrn also umso mehr dafür danken, dass es uns hier nicht so geht, sondern sehr gut. Die Juden klagen Jesus an, durch Beelzebul zu wirken, also durch den Teufel. Und sie sagen damit nichts anderes, als dass Gott selbst der Teufel ist. Und auch heute sehen die Menschen aufgrund ihres Stolzes in Gott lieber den Teufel und in all den anderen Teufeln ihren Gott. Und damit sind auch Christen Feinde und keine Freunde. Wenn die Welt Gott schon dermaßen verachtet, dass sie ihn lieber als Teufel sehen möchte, dann doch auch uns. Aber wir haben Gott, den Allmächtigen, auf unserer Seite und wir sind bei ihm immer, immer in Sicherheit, auch wenn wir verfolgt werden. Und noch merken wir hier nicht viel von Verfolgung und so Gott will, wird es noch eine Weile so bleiben. Wir leben zurzeit in Österreich in einer sehr großen Freiheit. Lasst sie uns umso mehr nutzen, um das Wort weiterzugeben. Wir wissen nicht, wie lange noch. Die Zeichen der Zeit deuten darauf hin, ich glaube, und das ist jetzt keine Prophetie, ich persönlich glaube, dass unsere Generation das noch erleben wird, dass wir Dinge nicht mehr aussprechen dürfen. Und viele Christen gehen bereits jetzt den Weg des Gehorsams bis zum Tod. Abschließend möchte ich noch auf den letzten Satz in Vers 22 zurückschauen. Dort heißt es, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das klingt ein bisschen wie eine Bedingung. Wenn du ausharrst, kommt Verfolgung. Wenn du ausharrst, dann wirst du gerettet. Sonst nicht. Aber es ist keine Bedingung. Für uns, die wir glauben, ist es eine feste Hoffnung. Denn Philipper 1, Vers 6, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Jesus vollendet das gute Werk, nicht wir. Er ist treu. Er lässt uns nicht fallen. Er lässt uns nicht allein. Der Vater hat uns mit seinem Geist versiegelt. Der Sohn wird das Werk vollenden. Durch ihn werden wir ausharren und durch ihn harren alle Christen auf der ganzen Welt aus, die leiden und verfolgt werden. Christen, die getötet werden. Und dann, am Ende, wird jeder, der gerettet ist, die Krone der Gerechtigkeit empfangen. Das ewige Leben und ewige Freude in Herrlichkeit. Viele Christen werden verfolgt, aber sie werden die Krone der Gerechtigkeit erhalten. Jedes Kind Gottes wird irgendwann irgendwie Widerstand erleiden. Manche sehr wenig, preist dem Herrn, manche sehr viel, lobt den Herrn. Und wir alle werden die Krone der Gerechtigkeit erhalten. Amen. Ich hätte zu dem Thema eigentlich sehr gerne noch sehr viel mehr gesagt, aber es ist viel zu viel. Deswegen hören wir hier auf und ich möchte euch ganz herzlich einladen, am 26. September zu kommen. Denn Martin Landmesser von der Karmelmission wird hier sein und noch viel mehr über diese Christenverfolgung sprechen. Aber auch darüber, wie Jesus in all der Verfolgung trotzdem wirkt und Gnade schenkt und er das Leben hat. Lasst uns jetzt gemeinsam beten, laut oder leise. Auch hier wieder. Schön, dass wir das Privileg haben, gemeinsam zu beten. Viele Christen können nicht gemeinsam beten. Wir können. Und es ist schön, dass ihr zu Hause mitbeten könnt. Betet mit. Lasst uns beten, vor allem für die verfolgten Christen und auch für das Privileg, das wir haben, für das Evangelium, für das Reich Gottes. Dankt dem Herrn, lobt ihn, denn er ist gut. Und Stefan wird dann die Gebetszeit beenden.